Ende dann, wo die, das Zusammenleben nicht mehr aufbaut auf persönlicher Bekanntschaft, sondern einfach auch sehr weit entfernter Herrschaft. Und wir haben aber auch gesagt, dass diese Art von Organisation sich historisch durchgesetzt hat. Das sind die stärkeren, die größeren Einheiten, die Mächte, die die anderen kleinen, archivalen Gemeinschaften an den Rand gedrängt haben. Aber prinzipiell haben wir auch gesehen, obwohl in der orientalischen Despotie so eine vollkommene Herrschaft vorzuliegen scheint, dass das Recht trotzdem ein endliches Instrument ist, ein unvollkommenes Herrschaftsinstrument ist, sodass es gewisse Schwächen hat, die sich dann eben auch im Lauf der historischen Entwicklung herauskristallisieren. Ich habe Sie darauf hingewiesen, dass im Rahmen einer rechtlichen Ordnung immer noch relativ viel Spielraum bleibt. Spielraum für alles Mögliche, für alle möglichen Beziehungen der Menschen auf außerrechtliche Weise und auch auf vorrechtliche Weise. Also emotionale Beziehungen zwischen Menschen, persönliche Absprachen, zweckorientierte Organisation im Kleinen auf außerrechtliche Weise oder eben auch irgendwelche Sitten und Gebräuche, die noch aus der Zeit vor der expliziten Rechtsordnung stammen können. Und diese Art von Organisation ergibt natürlich dann eine eigenständige Art des Zusammenlebens gegenüber der rechtlichen Herrschaft, die darüber stehen sollte, ergibt dann auch eine gewisse Spannung zwischen Beherrschten und Herrschenden. Dazu kommt dann noch als Gegenpol zu jeglicher Zusammenarbeit der Egoismus, der überall, wo Gemeinschaft entsteht, und sich bildet, Querschüsse und Unfrieden schaffen kann. Ja? Weil es eben da vor allem um die eigene Position geht, gegen andere, die anderen nur als Mittel für die eigenen Vorteile zu benutzen. Und vom Egoismus her dann eben auf allen Ebenen eine Störung, zum Beispiel eben auch in der Rechtshierarchie an der Spitze der Kampf um die Herrschaft, ja? Der sich hier auch vor allem aus egoistischen Gründen speist. Die Beschränktheit des Rechts, haben wir gesehen, besteht aber nicht nur im Inneren, sondern sie besteht auch deswegen, weil das ganze Herrschaftsgebiet seine Grenzen hat nach außen. Und weil es auch andere Mächte gibt. Und die können natürlich auch eingreifen. Und die Mächte werden sich gegenseitig belauern und bei Gelegenheit eben den Versuch unternehmen, den eigenen Machtbereich über den anderen auszuweiten. Gegenseitig zu versklaven oder eben zumindest in das Recht der anderen einzugreifen. Das heißt, prinzipiell, wegen dieser Schwäche des Rechts hat es keine historische Kontinuität. Also mit historischen Maßstäben gemessen, auch wenn es relativ lang dauert, eine Dynastie, sagen wir in Ägypten oder in Babylon, das mag schon einige Jahrzehnte, Jahrhunderte sogar dauern, aber historisch gesehen reiht es sich irgendwann ab und wird abgelöst durch eine andere Form. Also deshalb prinzipiell, weil es ein unvollkommenes Herrschaftsinstrument ist, ne, also vom Menschen gemacht, und auch auf der anderen Seite haben wir gesehen, deshalb, weil es sich an Menschen wendet. Ne, und weil die Menschen, für die das Recht geschaffen wurde und die sich daran halten sollen, eben per Definitionen rechtsmündig sein sollten. Wenn sie nicht in vollkommener Weise innerlich und äußerlich versklavt sind, wie wir es zuerst in der orientalischen Despotie angesetzt haben. Aber ob die jemals so wirklich so völlig rigoros vorgelegen ist, das sei dahin gestellt. Also eine gewisse Eigenständigkeit der Beherrschten wird wahrscheinlich immer noch da gewesen sein, damit eben auch eine gewisse Rechtsmündigkeit, und das heißt, dass im Rahmen der Beherrschten überall prinzipiell das Motiv zur Umgestaltung und Mitgestaltung des Rechts auftreten kann. Zur Beteiligung an dem Rechtsprozess, an der Gesetzgebung. Das kann überall auftreten, und sowohl aus egoistischen Gründen wie auch aus irgendwelchen ideologischen Gründen. Auch im Gegensatz vielleicht zur Ideologie der Herrscher. Kann sich unten eine andere Ideologie etablieren, die dann gegensteuert. Aber prinzipiell zieht eben das, der Austrag dieser Spannungen in der Gesellschaft immer darauf ab, also in diesen großen Gesellschaften zieht er immer darauf ab, in das Recht einzugreifen, das Recht den eigenen Ansprüchen und Interessen anzupassen. Das führt ihm dann entweder zum Umsturz, dass einzelne Personen die anderen ablösen, einen Umsturz in der Herrschaft oder auch zum Umsturz der ganzen staatlichen Ordnung, dass zum Beispiel eine andere Gruppe, eine andere Schicht der Gesellschaft die Macht übernimmt, sei es jetzt der Adel gegenüber irgendeinem Monarchen oder sei es die Unterschicht gegenüber dem Adel. Ne? Immer wieder auch eine kombinatorische Geschichte zu beobachten, wo sich der Monarch mit der Unterschicht verbindet, um den lästigen Adel in die Schranken zu weisen. Das kommt auch sehr, sehr oft vor. Also, das Kräfteverhältnis wird neu eingerichtet, kann sich aber jederzeit wieder verschieben. Und daher steht das Recht jetzt nicht nur deswegen unter Rechtfertigungsdruck, weil es mit Zwang verbunden ist, also eine gewaltsame Herrschaft durchsetzen kann, sondern auch deshalb, weil es eben zeitlich immer wieder anders wird. Ja? Es sind zwei Motive, warum das Recht einer Rechtfertigung bedarf. Und das Recht kann auf so eine Rechtfertigung nicht einfach verzichten, wenn es nicht prinzipiell die Menschen als Menschen aufhebt. Wenn, sie die Menschen, wenn es aber sich an Menschen wendet, die in Begriffen auch rechtsmündig sind, dann muss es auch rechtfertigen, warum es als solches in Kraft gesetzt ist, warum es Anerkennung verlangt von diesen Menschen. Wenn es das nicht tut, dann verliert es überhaupt jegliche Menschlichkeit. Daher muss auch der monarchische Herrscher prinzipiell gegenüber einer mehr oder weniger rechtsmündigen Bevölkerung ausweisen, wie seine Befehle, seine Anordnungen begründet sind, vor allem gegenüber den vorhandenen Vorstellungen von Gerechtigkeit, die sehr oft, speziell dann in dem Fall, auf den ich zugesteuert habe, religiös begründet sind, also in irgendeinem Mythos. Wir haben uns gewendet an den griechischen Mythos, an den antiken Mythos von Homer und Hesiod. Ne? Also dort sind Rechtsgesetze, Bestimmungen über das Zusammenleben der Menschen verankert gewesen und diese Rechtsgesetze sollten jetzt nach Sicht der Bevölkerung auch eingehalten werden. Ich habe es in dem Zusammenhang auf die Antigone von Sophokles hingewiesen, wo eben offensichtlich eine Kluft aufgetreten ist zwischen der Willkür des Herrschers und der Ansicht der Bevölkerung über die Art, wie Recht gepflegt werden sollte. Recht, Sitte, alte Gebräuche und alles Mögliche fließt dann auch hinein in dieses Verbot des Kreon, den Polyneikes, den feindlichen Neffen, ne, der im Kampf gegen den eigenen Bruder gefallen ist und den Bruder mitgerissen hat, also diesen Polyneikes zu bestatten. Das ist eine Missachtung der Götter, vor allem der unterirdischen Götter, und die Schwester Antigone begehrt es dagegen auf. Ja, und bestattet den Bruder und wird dafür zum Tod verurteilt. Ja. Aber wir haben auch gesehen, dass prinzipiell in dieser Tragödie bei Kreon, beim Herrscher, letztlich die Einsicht siegt, dass er falsch gehandelt hat. Dass also die bloße Befehlsgewalt nicht ein ausreichender Rechtfertigungsgrund ist für die Herrschaft. Sondern dass er sich sehr wohl an das vorgegebene Empfinden des Volkes, an die vorgegebene Ideologie hätte halten sollen. Aber wir haben dann auch weiter gesehen, dass diese Art von Rechtfertigung durch eine religiöse Ideologie, also durch den homerischen Mythos, dass diese Art von Rechtfertigung selbst auf wackeligen Beinen steht und historisch fragwürdig geworden ist. Also schon von der Entwicklung der Philosophie her, die man ja im 6., 7. Jahrhundert vor Christus ansetzt, von Thales und den anderen Naturphilosophen, über einige andere Köpfe, die sich zuerst noch vor allem mit Naturphilosophie beschäftigt haben, die aber immer auch versucht haben, die Begründung der veränderlichen, vergänglichen Welt, der materiellen Welt, über den Mythos hinaus in einem philosophisch argumentierbaren Prinzip zu finden. Also den Mythos abzulösen durch philosophische Rechtfertigung. Und in diesem Sinn ist die Entwicklung dann auch weitergegangen und hat überhaupt insgesamt den Mythos immer mehr unterhöht. In der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts dann vor allem die Sophistik, die schon nicht mehr so sehr an, dem, an der Naturphilosophie interessiert war, sondern vielmehr an der Gesellschaftsphilosophie. Die Gesellschaft selber thematisiert hat den Menschen die Praxis, womit dann auch Glaube oder Unglaube eine andere Dimension, nämlich auch eine politische Dimension bekommen hat. Die Sophisten, haben wir gesehen, haben den jungen Männern in Athen angeboten, sie zu kompetenten Staatsbürgern auszubilden, mit einem guten Hintergrund in Allgemeinbildung, mit einer guten Rhetorik, mit einer intelligenten, mit einer intellektuellen Gewandtheit, und alles das wollten sie fördern. Das haben sie angeboten gegen Bezahlung. Das war für die athenische Demokratie sehr wichtig. Ich habe kurz über diese Art von Organisation gesprochen. Wir haben gesehen, prinzipiell die Volksversammlung steht über allem, hat überall die letzte Entscheidung. Das Volk besteht aber insgesamt aus ungefähr 10% der Gesamtbevölkerung, von Sklaven und Eingewanderten abgerechnet. Das ist trotzdem ein ganz schöner Brocken von Menschen, es dürften so 18.000 oder was gewesen sein, die da überbleiben. Und die dann zu einem Drittel oder Viertel an den Volksversammlungen teilgenommen haben. Also diese Volksversammlungen waren die oberste Instanz, gesetzgebend zuerst, und dann haben sie nur mehr die aktuellen wichtigsten Beschlüsse gefasst. Und in den Volksversammlungen haben wir gesehen, haben sich gewisse angesehene Personen rhetorisch in den Vordergrund gespielt. Und haben im Grunde genommen mit ihren Anträgen und Begründungen dafür das Ganze dirigiert. Als Musterbeispiel Pericles, der wieder zum Strategen gewählt wurde, also zu einem der 10 Feldherren, und daher in hohem Ansehen stand in der Bevölkerung. Und in der Volksversammlung eben dann im Grunde genommen alles auf seine Weise und aus seiner Sicht geregelt hat. Obwohl dann im Laufe seiner, muss man sagen, wie Regierungszeit auch sehr viel Opposition gegen ihn wach geworden ist. Aber prinzipiell waren alle, alle rechtlich ausgewiesenen Bürger beteiligt, sowohl an der Volksversammlung als auch an der Regierung, als auch an der Gerichtsbarkeit, und immer wieder nach Rotationsprinzip, und mussten daher auch in entsprechender Weise gebildet sein. Und dafür waren die Angebote der Sophisten das gegeben. Ich habe Sie dann kurz darauf hingewiesen, welche Position allgemein genommen die Sophisten vertreten haben, welche philosophische Position, und haben sich vor allem gestützt auf den Menschen als physisches Lebewesen. Auf diese menschliche, lebendige Person haben sie alles zurückgeführt. Gorgias in seiner Kritik am Denken hat nur mehr die Wahrnehmung übrig gelassen, das eigentliche Erkenntnisinstrument. Protagoras hat diese Sinnlichkeit auch noch in der praktischen Komponente mit herangezogen, in seinem Konumensura-Satz: der Mensch ist das Maß aller Dinge. Das Sein, das sie sind, der Nichtsein, das sie nicht sind, je nach Interesse, je nachdem, was uns bedeutsam erscheint. Nehmen wir die Dinge zur Kenntnis oder nicht. Und auf eine Weise, wie sie uns bedeutsam erscheinen. Es bedarf dann, wenn wir uns reduzieren auf diese Leiblichkeit, die natürlich auch schon eine reflektierte Leiblichkeit ist, was die Sophisten nicht wirklich bedacht ausreflektiert haben. Wenn wir von dieser Leiblichkeit ausgehen und uns auf sie stützen, dann bedarf es keiner übergeordneten Leiblichkeit. Ja? Damit wird die Ideologie, die religiöse Ideologie, sehr stark in Frage gestellt und prinzipiell spricht man sich auch immer mehr gegen die Götter aus. Protagoras sagt, er weiß nichts davon, kann man überhaupt nicht klären. Andere sagen, es gibt keine Götter. Das sind Erfindungen der Menschen. Dagegen wurde dann in Athen ein Gesetz beschlossen gegen Gottlosigkeit oder Asepie, Sebeia, das aber seine Wurzeln eigentlich in einer Opposition gegen Pericles hatte, den wollte man jetzt auswischen. Ne? Und das ist dann auch gelungen, wenn man dann sagen, was da drin hat, der gute Freund war von Pericles. Ne? Also prinzipiell sind da auch sehr viele egoistische Motive schon hinter solchen Gesetzesanträgen gestanden. Und es hat aber dann doch im Laufe der nächsten 30, auch 50 Jahre immer wieder prominente Opfer dieses Paragraphen gegeben. Trotzdem konnte das nicht verhindern, also Sokrates, Aristoteles und die Berichten davon, konnte natürlich nicht verhindern, dass der Unglaube sich ausgebreitet hat. Weil dann geht wieder etwas zurückhaltend, ihn auszusprechen. Aber sie haben natürlich die Begründung des Rechts in der religiösen Ideologie nicht mehr ernst genommen. Sondern sie haben als einziges Motiv letztlich nur mehr das Eigeninteresse, den eigenen Vorteil, den Eigennutz gelten lassen. Das war dasjenige, was Ausschlag gibt und in diesem Sinn sind auch die Sophisten vorgegangen und haben dann gelehrt, von Protagoras sagt man das wörtlich, die schwächere Sache zur stärkeren zu machen. Ja? Also einfach sein Interesse durchzusetzen, damit auch rhetorisch die Bevölkerung zu überzeugen und dann eben die entsprechenden Gesetze durchzusetzen. Oder auch vor Gericht, bei gewissen Anklagen, dann eben die eigene Sache durchzubringen, auch wenn sie nicht berechtigt war in Wirklichkeit. Die Gerechtigkeit wird so eben eine bloße Propagandakategorie, habe ich gesagt. Sie wird einfach nur äußerlich zum Schein verwendet, um die eigenen Interessen besser durchsetzen zu können und in der Gesellschaft zu verankern. Um sich in der Weise auf die Gesetze stützen zu können. Ich habe Ihnen dann aus Platons ersten Buch der Politeia, den Thrasymachos, zitiert, der als Definition der Gerechtigkeit angibt, sie sei das dem Stärkeren Nützliche. Wobei er mit Stärkeren meint die Regierenden. In jeder Regierungsform sind die Regierenden selber die Machthaber, ne, sind die Stärkeren. Und Gerechtigkeit ist das, was die befehlen, also was die durchsetzen. Das sei Gerechtigkeit, das ist ihnen natürlich nützlich, den Regierenden. Während den Regierten das in vielfacher Weise schädlich ist, aber sie sollen sich eben aus moralischen Gründen daran halten und sollen es für gerecht halten, das zu tun, was die Stärkeren, die Regierenden, als Recht ansetzen und durchsetzen. Thrasymachos selber, haben wir gesehen, hält das zwar für Dummheit und Naivität, wenn man sich so verhält, weil man dann die wahren Interessen, die egoistischen, eigennützigen Interessen nicht entsprechend durchzusetzen vermag. Ne? Nach seiner Ansicht ist eben die Ungerechtigkeit keine Untugend, sondern sie ist die eigentliche Weisheit und Tugend. Die Ungerechtigkeit, ne, die einfach durchsetzt, was für einen selbst am besten, am günstigsten ist. Letztlich bei Thrasymachos, das Idealbild, eine erfolgreiche Tyrannis, wo der Herrscher alles nach seinem Gutdünken durchsetzen kann. Sie haben gesehen, dass bei Platon selber in der Politeia und im zweiten Buch ein bisschen verallgemeinert wird und vor allem auf die Situation der athenischen Demokratie zugespitzt wird und damit prinzipiell aber das Gesetz Recht so zu gestalten, dass der eigene Vorteil dabei herauskommt, bestehen bleibt. Das ist der oberste Handlungsgrund, der eigene Vorteil. Und die Frage war dann, die wird auch dort behandelt, wie Gesetze als Rechtsgesetze überhaupt entstehen. Wenn es prinzipiell ja nur um den eigenen Vorteil geht. Wir werden vielleicht jetzt schon assoziativ sich an Hobbes erinnern, in der Neuzeit, der einen ähnlichen Ansatz versucht. Wir werden auf den auch dann zu sprechen kommen später.
Naja, hat der den wirklich?
Bitte?
Hat der denn wirklich Hobbes, den gleichen Ansatz?
Einen ähnlichen.
Einen ähnlichen.
Es hat sich historisch natürlich einiges verändert bis dahin.
Ja, schon. Ja.
Aber prinzipiell diese Reduktion auf den Ausgangspunkt eigener Vorteil, ne, das ist schon sehr gut vergleichbar. Das kann sehr wohl sein, dass Hobbes hier Anleihen bei Platon genommen hat. Angerechnet wurde durch ihn. Fast alle Philosophen wurden durch Platon angerechnet. Mit der europäischen Tradition. Also, wie entsteht das Recht? Es entsteht dadurch, dass gewisse Schwächlinge unvermögend sind, ihre eigenen Interessen durchzusetzen und sich dessen auch bewusst sind. Sie können sich nicht durchsetzen gegen andere und haben dauernd Angst, dass die anderen sie irgendwie übervorteilen oder unterdrücken, ne, oder ihnen ein Unrecht antun. Und daher gehen sie dazu über, eben diese Schwachen, dass sie sich absprechen miteinander und Gesetze einführen. Ne. Und die nennen sie dann gerecht, diese Gesetze. Aber unter dem Deckmantel dieser Gesetze versuchen sie immer wieder nur, ihre eigennützigen Interessen voranzutreiben und halten das für eine kluge Lebensweise. Nach außen hin wird aber der Schein gewahrt. Die Gerechtigkeit wird gelobt, die Gesetze werden gelobt, man bestärkt sich gegenseitig, dass man Gesetze einhalten muss. Das heißt, es herrscht eine große Scheinheiligkeit vor, die aber Vorteil bringt, wenn man im Rahmen dessen dann auch geehrt wird und belohnt wird für besonderes Engagement im Sinne der Scheingerechtigkeit, die hier Platz gegriffen hat. Und von dort her kann man schon sehen, dass die ganze dänische Demokratie eigentlich in sich völlig hohl ist. Wenn das der einzige Anknüpfungspunkt ist, von dem die Politik und die politische Tätigkeit ausgeht, dann heißt das, die Demokratie dort ist ein Spielball von Einzelnen und von Lobbys, von irgendwelchen Gruppen, die ihr Interesse vertreten wollen. Also von Parteiungen könnte man auch sagen, die sich zusammenschließen, um dann auf gefindliche Weise ins Recht einzugreifen. Also nach innen trotzdem wird der Schein gewahrt, nach außen hin, vor allem wenn man in der Position des Stärkeren ist, ist es nicht mehr nötig, den Schein zu wahren. Da kann man beinhart zugeben, dass es hier bloß um den eigenen Vorteil geht. Ich habe sogar auf den Melia-Dialog, sogenannten Melia-Dialog bei der Bundes hingewiesen, der beschreibt, wie die Athener mit großer Übermacht auf der Insel Melos landen und dann noch einmal, ich weiß nicht, ob zum Schein oder einfach nur, damit sie sich eventuell sogar die Belagerung noch sparen können, ne, mit den Meliern verhandeln und ihnen nur die Wahl lassen, entweder sich ohne Kampf zu unterwerfen oder im Kampf zu unterliegen. Ne. Und das ist eben, habe ich Ihnen vorgelesen, das einzig Mögliche. Ne. Und berufen sich da auf das Mögliche, das ist in Thukydides über den Peloponnesischen Krieg, Buch 5, Römisch 5, Paragraph 85. Na, 89 ist das schon, was ich Ihnen da vorgelesen habe, wohin der geht. Ne? Also die Athener sagen gleich, es geht uns nicht um irgendwelche großen Worte von Gerechtigkeit oder sonstiger moralischer Begründung, sondern es geht um das Mögliche. Recht gilt bei Gleichheit der Kräfte, heißt da, doch das Mögliche der Überlegene durchsetzt, der Schwache hinnimmt. Ja? Und sie soll sich aber an das Mögliche halten. Das heißt, sie sollen einfach hinnehmen, was ihnen befohlen wird. Ne? Also das ist die große Wahl, die ihnen noch bleibt. Und dann im Weiteren gibt es dann noch Hinweise auf die trügerischen Hoffnungen, ne? Also wie die Athener sagen dann, sie sollen sich keine trügerischen Hoffnungen machen, zum Beispiel auf Weissagung, Göttersprüche und all dieses, was, die Hoffnung, was mit Hoffnungen Unheil stiftet. Ne? Können Sie gleich weglassen. Trotzdem bringen die Medien das dann noch einmal zur Sprache und sagen, dennoch trauen wir, dass das Geschick uns unter Gottheit willen nicht benachteiligt, weil wir rein und gegen Ungerechte stehen. Also wir sind rein und ihr seid so ungerecht, die Gottheit wird uns wohl nicht verlassen. Und überdies verweisen es dann jetzt doch auch noch auf die Spartaner. Die könnten ja auch kommen und euch ein Schnippchen schlagen und gegen euch ihre Macht aufbringen. Und die Athener reagieren da auch sehr gelassen. Sie sagen, je nun an der Gunst der Götter soll es, denken wir, auch uns nicht fehlen. Denn nichts, was wir fordern oder tun, widerspricht der Menschenmeinung von der Gottheit und Gesinnung gegeneinander. Wir glauben nämlich vermutungsweise, dass das Göttliche, ganz gewiss aber, dass alles Menschenwesen, alle Zeit nach dem Zwang seiner Natur, soweit es Macht hat, herrscht. Ja? Also von Göttern her, von Menschen, das ist eigentlich das Grundgesetz. Ja? Wer Macht hat, herrscht. Wir haben dieses Gesetz weder gegeben, noch ein vorgegebenes zuerst befolgt, also vorher irgendein anderes gehabt. Erst gültig überkamen wir es und zu ewiger Geltung werden wir es hinterlassen. Und wenn wir uns daran halten, so wissen wir, dass auch ihr und jeder, der zur selben Macht wie wir gelangt, ebenso handeln würde. Also euch geht es vor jetzt schlecht, ihr seid die Schwachen, aber wenn ihr die Starken werdet, würdet ihr ja wohl genauso handeln.
Das nützt denen allerdings wenig.
Vor den Göttern brauchen wir also darum, nach der Wahrscheinlichkeit keinen Nachteil zu befürchten. Also so biegen sie das einfach wiederum auf ihre eigene Sichtweise. Und was die Spartaner betrifft, so ist es ziemlich klar, die, also erstmal sind die recht streng kalkulierende Leute, wird darauf hingewiesen, so, ja, das sind keine Seemacht, sondern eine Landmacht und die werden es kaum schaffen, den Athenern irgendeinen nachhaltigen Widerstand auf der Insel Melos entgegenzusetzen. Ja, das ist eine ziemlich weite Strecke übers Meer von Sparta her. Ja. Also so prinzipiell werden diese Einwände alle niedergeschlagen. Ja. Die Belagerung hat dann noch relativ lang gedauert, die Athener sind zum Teil wieder abgezogen mitten her, haben dann keine Truppe dort gelassen. Ja. Die Medien haben manchmal einen erfolgreichen Ausfall gemacht, aber das waren nur kleine Milderungen des Verhängnisses, denn letztlich wurden sie niedergemacht und alle Männer getötet, alle Frauen und Kinder in die Sklaverei verkauft. Also das war das Schicksal der Medien. Konsequent aus der Sicht der Athen. Also das Recht, ich bin jetzt übrigens schon beim neuen Teil, ne? Das ist nicht mehr wiederholt. Ich habe, glaube ich, letztes Mal den Mediaphilologen nicht mehr ganz fertig beantwortet. Wir sehen jedenfalls, dass die Athener einfach auf das Recht des Stärkeren kommen. Ne? Und dazu überhaupt keiner weiteren Rechtfertigung bedürfen. Und das setzt sich ohnehin selbst durch. Vor allem in so einer kriegerischen Auseinandersetzung, wo es nicht mehr um eine Vereinigung im Zusammenleben geht, ne? Wo man schon einander ein bisschen entgegenkommen muss. Aber wenn man so bloße Auslöschung einer Bevölkerung im Auge hat, dann zählt nur mehr das Recht. Und wenn jetzt auf die Götter noch hingewiesen wird, wie wir gesehen haben, ne, dann wird es von den Athenern so umgebogen, dass damit ihre eigene eigennützige Haltung noch einmal bestätigt wird. Ne. Das göttliche Gesetz wird reduziert auf dieses Recht des Stärkeren. Und das sei eben das Wesentliche, dem natürlichen Menschen, wesentliche Gesetz, das sei das die übliche Art, wie Individuen zusammenleben sollten. Ja, das ist eben die Grundlage, so gehört, ne, davon gibt es dieses Gesetz, alle verwenden das, das ist schlechthin universal. Ja, das kommt von der Natur, nämlich von dieser Natur, die empirisch vorliegt. Die Frage ist, ob wir wirklich nur Naturwesen sind. Wenn wir das sind, so wie es hier jetzt gezeigt wurde, dann ist wieder seltsam, warum wir nicht nach bloß natürlichen Gesetzmäßigkeiten leben, sondern uns immer wieder andere Gesetze geben, ein anderes Recht einführen, andere Staatsformen entwickeln. Vor allem ist auch die Frage offen, warum wir dann im Zusammenleben zwischen Menschen, und auch wenn es egoistische Menschen sein sollten, oder gerade wenn es egoistische Menschen sein sollten, warum wir dann immer noch eine Rechtfertigung brauchen, und zumindest den Schein einer Begründung des Rechts und der Gesetze verlangen. Also irgendetwas soll trotz allem noch diesem egoistischen Zusammenleben übergeordnet sein. Zumindest irgendein Schein von allgemeiner, von höherer Rechtfertigung soll noch vorhanden sein. Auch dann, wenn sich niemand im Ernst daran hält. Deswegen ist es nur Schein. Aber wie wir gesehen haben in der Athenischen Demokratie, es konnte auch sehr vorteilhaft sein, diesen Schein aufrechtzuerhalten. Also warum ist das alles der Fall? Das weist doch über die bloß natürliche Existenz hinaus. Natürlich im Sinn dessen, was die Sophisten als Basis ansetzen. Der Mensch in seiner Leiblichkeit. Aus dem Mensch, und damit bricht die bloße Natürlichkeit schon wieder auf und weist über sich hinaus.
Entschuldigung, ja? Heißt das über die Empirie hinaus? Oder?
Ja, über die Empirie. Ne? Die Empirie weist eigentlich dauernd über sich hinaus, ne? Aber die Empiristen merken es nicht. Ne? Das auch in praktischer Hinsicht, ne? Und das sehen wir jetzt zumindest so, dass hier ein Schein trotzdem immer noch aufrechterhalten wird. Ne? Das ist etwas, was eigentlich vom Naturgesetz ja nicht nötig wäre, ne? Wenn das wirklich so anschlusslos ging. Aber wir haben ja schon in früheren Stunden gesehen, dass auch egoistische Menschen keine Tiere sind. Ne? Dass der Egoismus eine praktische Haltung ist und nicht eine unmittelbare natürliche Reaktion. Und hinter dieser praktischen Haltung steht natürlich reflexives Wissen und Wollen. Ne? Das ist ja spezifisch Menschen. Und damit genau genommen auch die universale Form des Menschseins überhaupt, die wir ja in Wissen und Wollen verankert haben. Und auch wenn wir diese Form des Menschseins als übergeordnete allgemeine Dimension nicht mehr in irgendeiner irdischen oder himmlischen Instanz identifizieren, mit irgendeiner Herrschergestalt oder einem Gott im Olymp oder mehreren Göttern im Olymp oder sonst einer anderen Art der religiösen Begründung, auch wenn wir sie als solche nicht mehr konkretisieren, bleibt sie in uns wirksam. Sie bleibt auf jeden Fall einmal insofern wirksam, als eine Reflexion dieser natürlichen Existenz hervorruft. Ja? Wenn das reflexive Wissen mit eingeschaltet ist dabei, immer schon mit dabei ist, dann wird dieser Wert, den der Egoismus eben für sich als den höchsten setzt, auch von der Reflexion immer wieder in Frage gestellt, relativiert. Und zwar sogar von den Egoisten selbst. Weil ja jede egoistische Person weiß, dass sie insgesamt eine sehr bedrohte Existenz hat, dass das, was sie als obersten Wert ansetzt, die eigene Existenz, der eigene Vorteil, eigentlich letztlich die leibliche Lust, also die Lust, die der Leib empfinden kann, als höchstes Ziel, möglichst Maximum davon, dann halt eingeschränkt nach dem Realitätsprinzip, aber dass das alles eben auf sehr wackigen Beinen steht, dass wir den Umständen der Natur und der Gesellschaft um uns, den Mitmenschen, ja immer auch ausgeliefert sind. Und daher muss der Egoismus einsehen, dass er nicht unmittelbar seine Antriebe realisieren kann. Er muss sich zurückhalten. Er muss kalkulieren. Er muss vorsichtig sein. Und eben raffiniert vorgehen, sich an die Umstände anpassen. So können wir eben auch auf das zurückgreifen, was wir bei Platon besprochen haben, im zweiten Buch, dass die Schwachen einsehen, sie können ihre Interessen nicht einfach durchsetzen gegen die anderen. Dieses Unvermögen wird ihnen bewusst. Und deswegen bekommen sie dann Angst und deswegen gehen sie den Schritt weiter zu den Gesetzen. Also das Bewusstsein von der eigenen Schwäche ist immer mit dabei beim Egoismus. Und daher folgt dann eben daraus notwendig im Staat und gegenüber den anderen Mitbürgern die Rücksichtnahme jedenfalls nach außen und die Unterordnung für, unter das Gesetz, das ja für alle verbindlich eingerichtet sein soll. Ne?
Ja? Ich wollte nur noch kurz rekapitulieren, weil mir das zuletzt Gesagte von Ihnen ja wirklich die Parallele zu Hobbes darstellt. Ja. Also Hobbes hat es ja gleich gesehen, wie halt einige Jahrhunderte später. Das zum einen und das andere ist mit der Befugnis der Individualität im Egoismus. Nicht? Oder sagen wir so, mit der Rechtfertigung des eigenen im Egoismus. Es ist ja jeder, auch der Mächtige, von Angst beseelt. Also das trifft nicht nur auf den Schwachen zu. Der Starke macht es halt, indem er die anderen unterdrückt, also zum Recht des Regierenden, und die anderen versuchen sich zu solidarisieren, um eine Gleichheit herzustellen.
Nein. Und dort kommt ja auch die Schwäche des Rechts, die wir vorher schon besprochen haben. Selbst wenn ein Despot oben sitzt, kann er sich nicht auf Dauer halten. Also diese Art von Herrschaft lässt sich nicht verewigen. Ja, ja. Also öffentlich trotzdem, also einerseits Absprachen und öffentliche Unterordnung unter die allgemeinen Gesetze, aber insgeheim natürlich ganz stringent auf den eigenen Vorteil hin weiterhin handeln. Ne? Also diese Differenz bleibt im Egoismus immer auf. Ne? Aber das heißt auf der anderen Seite auch, dass Egoismus überhaupt nur dann erfolgreich sein kann, ne? Mehr oder weniger erfolgreich sein kann, wenn er sich selbst einschränkt. Er muss sich zurückhalten. Er kann nicht einfach ohne Überlegung und ohne Vorsicht drauf losrennen. Oder gar eben jetzt öffentlich zugestehen, dass er bloß die eigenen Interessen hat. Das schadet ihm zu sehr. Er muss sich also selbst einschränken und selbst dann, wenn insgesamt die anderen Menschen auch vermutlich an die höheren Werte nicht glauben. Dann müssen sie trotzdem gegenseitig diesen Schein wahren, weil sie reflexive Wesen sind. Weil sie zugleich diese Allgemeinheit in sich haben.
Ja? Es ist aber nicht, glaube ich, zwingend so, weil ihre ganz persönlichen egoistischen Interessen können durch Zufall mit meinen ganz persönlichen egoistischen Interessen sich so decken, dass wir...
Kann, natürlich. Und so kommen ja die Lobbys zustande. Ne? Dass sich Interessen überschneiden und dann eine ganze Gruppe versucht, das gemeinsam durchzusetzen, wenn man da ja stärker ist, wenn man gemeinsam gegen andere vorgeht. Aber auf diesen Zufall kann man sich nicht verlassen, sondern der muss schon organisiert werden. Das ist nicht einfach etwas, was man so von selbst ernten kann. Also der verlangt Organisation, der verlangt Kalkül, der verlangt Absprache und so weiter. Da muss man, und während all dieser Zeit, wo man sich darum bemüht, kann man nicht einfach genießen. Sondern muss sich zurückhalten. Auf längere Sicht dann vielleicht kommt der Erfolg. Man muss sich dem augenblicklichen Lustempfinden entziehen. Das ist nicht das Ausschlaggebende, kann es nicht sein. Diese Selbsteinschränkung des Egoismus kann natürlich nun keine Leistung des Leibes selbst sein. Nicht der Leib schränkt sich ein, weil der Leib würde ja mit seinen Ansprüchen unmittelbar die jeweilige Lust augenblicklich fordern und auf sie direkt losgehen. Sondern es ist so, dass etwas vorhanden sein muss, was über den Leib hinausgeht. Ein anderes Prinzip. Und jetzt komme ich etwas ausführlicher zu Platon. Also wir wollen ja die platonische Rechtsphilosophie dann noch ein bisschen durchmustern. Jedenfalls, Platon zieht hier ein geistiges Prinzip heran, das er die Seele nennt. Ja? Psyche, die Seele. Und das, meint er, ist immer schon im Werk, auch immer schon am Werk, auch im Egoismus. Weil der Egoismus eben kalkulieren muss, weil er sich an die Umstände anpassen muss, weil er sich zügeln muss, selbst. Nicht nur von außen, sondern auch durch die eigene Person. Also wo überhaupt Handlungen als Mittel für vorausgewusste, dann längerfristige Zwecke zielgerichtet eingesetzt werden, da muss nach Platon immer auch schon die Seele den Leib beherrschen. Die Seele beherrscht den Leib und lenkt ihn in eine bestimmte Richtung. Weil sie, die Seele ist das, was denkt und was die Zwecke setzt und die Mittel erkennt. Und das jetzt nicht nur in praktischer Hinsicht, sondern auch in theoretischer Hinsicht, meint Platon, ist das bloß natürliche Existieren zu wenig. Schon in der einfachsten Erfahrungserkenntnis, ohne die wir uns ja überhaupt nicht in der praktischen Welt zurechtfinden könnten und überhaupt keinen Zusammenhang zwischen Mittel und Zweck herstellen könnten, auch in der einfachsten Erfahrungserkenntnis brauchen wir schon mehr als die bloße Leiblichkeit. Also wir können die Erfahrungserkenntnis nicht reduzieren nach Platon auf sinnliche Wahrnehmung im Sinne einer bloßen leiblichen Orientierung, weil die, meint er, in ein Sinnenchaos zerfiele. Die einzelnen Eindrücke der Wahrnehmung hätten keine Verbindung miteinander. Wir könnten überhaupt keinen Gegenstand identifizieren, ja nicht einmal irgendwelche Eigenschaften von Gegenständen identifizieren. Können Sie an den Geitetos denken, wo die erste These ist, Erkenntnis ist Wahrnehmung. Da löst sich alles in Bewegung auf, letztlich. In ein totales Chaos. Sondern auch hier, wenn Wahrnehmung überhaupt vorliegt, muss das geistige Prinzip die Seele schon mitwirken. Die Seele, die diese Sinnesorgane als Wahrnehmende eigentlich erst konstituiert, das überhaupt organische, funktionierende Hilfsmittel für unsere Erkenntnis sein können, auch bei den Tieren und so weiter, dann ist es schon eine Art von Seele mit dabei und die sich dann eben auch dieser Erkenntnisse bedient, die sie heranzieht und die dann am Wahrgenommenen selber auch das Allgemeine, das Geistige schon erfassen kann. Dadurch bekommt es einen gewissen Halt. Es zerfällt nicht mehr bloß in einzelne Daten. Also schon in der einfachsten Erfahrungserkenntnis ist die Seele nicht beteiligt. So dass wir insgesamt sagen können, jeder Egoismus ist schon geistig fundiert. Sonst kann er als Egoismus überhaupt nicht auftreten. Also auch im egoistischen Handeln beherrscht die Seele den Leib. Dieses Verhältnis ist grundlegend. Allerdings im egoistischen Handeln beherrscht die Seele den Leib um des Leibes willen. Sie will eben diese sinnlichen Genüsse erreichen. Und der Mensch setzt ihm dann seine ganze Reflexion und all seine Vermögen, auch die übergeordneten Vermögen, zu diesem Zweck ein. Also die Seele beherrscht zwar den Leib, aber eben um des Leibes willen. Der Leib ist der eigentliche Zweck dabei. Diese Lustempfindung. Und das ist für Platon ein offensichtliches Missverständnis der eigentlichen Handlungen. Weil wenn der Ursprung des Handelns in der Seele liegt, wenn die Seele das Prinzip ist, dann dürfte nicht der Leib der Zweck sein. Sondern müsste auch die Seele der Zweck sein. Und sie dürfte eben nicht zum Mittel für den Leib degradiert werden. Also wenn es mit rechten Dingen zugehen soll, dann muss es heißen, die Seele beherrscht den Leib um der Seele willen, nicht um des Leibes. Ja? Das ist der große Unterschied. Es müsste also die Seele um sich selbst sorgen. Ja? Die Sorge der Seele um ihr eigenes Gutsein, um ihre eigene wesentliche Existenzform. Und diese Art von Einstellung müsste in der menschlichen Praxis eigentlich immer schon enthalten sein. Das ist so in die Seele. Und wenn wir diesen Weg konsequent gehen wollen, das heißt nach Platon eben philosophisch gehen wollen, dann müssen wir eine neue überempirische Begründung des Handelns, des Zusammenlebens, damit auch des Rechts hervorbringen. Eine Begründung, die dann sich weder auf den bloßen Nihilismus stützt, der ist zu wenig, der ist selber nur eine Setzung, wie wir es auch früher genannt haben, Setzung unserer allgemeinen menschlichen Form, unserer praktischen Haltung, noch auch ist die Begründung ausreichend durch irgendeine religiöse Ideologie. Beides ist ja im Laufe der Entwicklung ad absurdum geführt worden. Also weder Egoismus noch Ideologie, sondern eine philosophische Begründung für Praxis, Zusammenleben und Recht. Ich möchte aber hier nicht weiß Gott wie ausführlich auf Platons Systematik eingehen. Ich habe das vor einigen Semestern ohnehin gemacht, obwohl man kann da letztlich nie ausführlich genug sein, weil Platon ist so ein Gigant, der sich in so vielfacher Weise ausschlachten und aufarbeiten lässt. Aber ich beschränke mich hier auf das, was eben speziell ist für die Rechtsphilosophie wichtig ist. Und dazu gehört auf jeden Fall und prinzipiell die Vorordnung des Geistigen über das Materielle. Wie wir es jetzt schon gesehen haben, dass die Seele als geistiges Prinzip über den Leib zu herrschen hat und auch der Zweck dieser Herrschaft sein sollte. Also das Geistige steht höher als das Materielle. Das Geistige muss daher entdeckt werden. Und die Seele entdeckt dieses Geistige, diese fundierende Ebene, diese begründende Ebene, das schon angedeutet eben bei der Erkenntnis und beim Handeln, diese begründende Ebene entdeckt die Seele, indem sie von ihren leiblichen Orientierungen ablässt, also von der Wahrnehmung und von der Sinnenlust, um sich auf sich selbst zurückwendet. Also sie geht nicht über die Sinnesorgane nach außen, um ihren leiblichen Vorteil zu gewinnen, sondern sie wendet sich auf sich selbst zurück. Sie bedenkt sich selber, versucht sich selbst zu erkennen, weil sie ja das Prinzip ist. Metaphorisch nennt Platon diese Selbstreflexion des Denkens Anamnesis. Sie kennen wahrscheinlich ohnehin diesen Ausdruck Anamnesis oder Wiedererinnerung. Und zwar meint er dabei eben die Erinnerung an eine Zeit vor der Geburt, wo die Seele noch ohne Leib existiert hat, der rein geistig war, durch den Körper nicht beeinflusst, ihr Blick nicht verzerrt, und in diesem rein geistigen Zustand hätte sie schon das Geistige auch geschaut. Und an das müsste sie sich nun erst wieder erinnern. Das meint also eine Selbstreflexion des Denkens als a priorische Erkenntnis. Also nicht Erkenntnis über die Sinnlichkeit von Gegenständen, von äußeren empirischen Gegenständen, sondern als eine Reflexion auf die Reflexion. Oder eine Erkenntnis des Erkennens selbst, des Geistigen. Das Wissen soll sich selber reflektieren. Das hat sich zum Gegenstand, es ist aber auch selbst das, was diese Reflexion betreibt. Und das Wissen selber, wie wir auch schon gesehen haben, ist kein sinnlicher oder empirischer Gegenstand. Daher ist für mich die Selbstreflexion des Wissens eine rein a priorische Erkenntnisweise. Wir werden auf die Problematik dann noch zu sprechen kommen. Aber nehmen wir es mal so hin, wie es von Platon aussieht. Wir werden es auch noch ein bisschen mehr begründen, wie Platon zu der Ansicht kommt, dass das Geistige sinnigerweise selbst genügen kann. Das reflexive Wissen bewegt sich im Allgemeinen. Das haben wir auch schon anfangs gesehen. Es schafft Sprache, es schafft Zusammenhang zwischen einzelnen Sinnesdaten. Es gibt immer das Allgemeine heraus. Das ist sein Medium. reflexives Wissen ist immer allgemein. Dieses Allgemeine wird von Platon ontologisiert zu wirklichen übersinnlichen Seins- und Erkenntnisgründen. Ja? Es ist jetzt nicht bloß das Wissen, das wir als leibliche Wesen haben, über die Wahrnehmung bekommen haben, also ein bisschen abstrahieren draus und subjektiv uns irgendwelche Konstrukte machen, sondern das, wozu wir hier konsequent vorstoßen können, sind die Grundlagen der empirischen Welt, des Materiellen. Ja? Also im Denken selber, in der Allgemeinheit des Denkens selber, finden wir die übersinnlichen Gründe dessen, dass überhaupt die empirische Welt so sein kann, wie sie ist. Das sind die Urbilder, ne? Die Ideen als Urbilder, die, von denen die Abbilder abgeleitet sind. Ne? Also das alles Materielle ist nur Abbild. Das Eigentliche ist das Urbild. Es gibt also sowohl von den materiellen Gegenständen gibt es Urbilder, als auch von den bloß sinnlich vorgestellten Konstrukten der Mathematik. Also auch von den Zahlen und von den geometrischen Figuren gibt es Ideen. Aber die sind auch, also die vorgestellten Inhalte, diese aus der reinen Anschauung kommen, wie ich gerade sagen würde, ne, die sind eben auch ursprünglich erstmal sinnlich gefasst. Ne. Nur kommen die Mathematiker dann drauf, oder eigentlich erst die Philosophen, die über die Mathematik nachdenken, dass das Sinnliche daran nicht das Eigentliche ist. Ne, sondern dass es hier nur um gedachte Zusammenhänge geht. Am deutlichsten ist beim mathematischen Punkt, und den kann man sich ja nicht einmal mehr vorstellen, wenn es wirklich eine Ausdehnung zu dieser Punktzeit sein sollte. Bei der Linie ist es so ähnlich, weil die also nur Ausdehnung in einer Richtung, sie dürfte überhaupt keine Breite haben. Also sowas ist nur gedacht. Trotzdem stellen wir es uns vor, und die Vorstellung davon ist natürlich sinnvoll. Aber dem Materiellen selber kommt kein eigentliches Sein zu. Das Materielle ist nur veränderlich und vergänglich. Es ist nicht wirklich, es wird immer wieder. Daher spricht Platon dem Materiellen das echte Sein ab und meint, wirklich ist nur das, was diesen Veränderungsprozess aufhalten kann. Was hier einen Zusammenhang herstellen kann, und das sind die Begriffe. Der allgemeine Begriff eines Gegenstandes vergeht nicht, wenn verschiedene Konkretisierungen dieses Gegenstandes entstehen und wieder vergehen. Also dieses Pferd zum Beispiel, die Idee des Pferdes, die bleibt dann immer, obwohl es viele Pferde gibt, die geboren werden und wieder zugrunde gehen. Also diese Begriffe haben einen echten Bestand im sinnlichen Wechsel. Im sinnlichen Wechsel denken wir sie hinein und die sind das eigentlich Haltbare. Die Ideen sind daher zuerst einmal die wesensbestimmenden allgemeinen Begriffe der Dinge. Und auch eben der mathematischen Größe. Sie heben das heraus, was an einem Gegenstand notwendigerweise dabei ist, damit er gerade dieser Gegenstand ist. Und diese allgemeinen Begriffe, die bleiben eben, während der einzelne Gegenstand veränderlich und vergänglich. Aber es gibt dann eben im Rahmen der Ideen selber wieder eine hierarchische Ordnung. Man kann also auch von den allgemeinen Begriffen jetzt wieder höhere Eigenschaften finden, die dann wieder in Begriffen zusammengefasst werden, hinauf bis zu den Megistagene, bis zu den größten Gattungen. Platon hat allerdings nirgendwo in seinen schriftlichen Werken eine exakte Aufstellung dieser Ideen gebracht. Das hat er vielleicht in der Akademie, in der mündlichen Lehre vorgetragen, aber es ist uns nichts Exaktes überliefert diesbezüglich. Nämlich in der genauen Aufstellung, im umfangreichen Durchkomponieren dieser Ideen. Die Ideen selber sind aber noch Gewusstes Geistiges. Sie sind geistiger Inhalt. Und als solches, als Wissbares, setzen sie insgesamt noch ein weiteres Prinzip voraus, nämlich das, was die gesamte Systematik der Ideen weiß. Das Wissen dieses bewussten Inhaltes, dieses geistigen Inhaltes. Und da die Ideen selber schon alles abdecken, was materiell und mathematisch vorhanden ist, kann das Wissende der Ideen überhaupt nur mehr der einzige, allgemeinste, universale Grund sein. Also der absolute Grund, der auch noch die Ideen übersteigt, in dem die Ideen bewusst sind. Der Geist, der die Ideen weiß. Der Gott. Das ist dann jetzt für Platon Hotheos, der Gott. Das Wissende auch noch der Ideen. Und der wird von Platon letztlich bestimmt als eine sich selbst genügende Selbstbewegung. Reiner Selbstbezug, die Wesensbestimmung für dieses absolute Prinzip. Und dieser Selbstbezug dann als Selbstbewegung gefasst, weil für Platon Erkenntnis oder Denken Bewegung ist. Und das ist ja auch ganz zutreffend. Wenn man irgendetwas denken, erfassen, reflexiv erfassen, dann muss das Denken von vielen den Zusammenhang herstellen, es muss vieles durchlaufen und eine Einheit dieses vielen gewinnen daraus. Es muss in Bewegung sein. Wenn es völlig starr ist, dann gibt es kein Denken und keine Erkenntnis.
Das heißt Nomoi.
Bitte?
Das heißt der Nomoi.
Ja, nicht nur, auch aus dem Phaedros. Der Nomoi kommt es vor, im Phaedros kommt es vor, das sind die prominentesten Stimmen. Ja. Die Selbstbewegung. Ja, als Charakterisierung von Seelen, nicht nur der Menschen, sondern auch der Göttlichen. Welche Funktion hat nun dieses Prinzip? Es hat drei wesentliche Funktionen gegenüber den Ideen und den materiellen Dingen, also man kann sagen, gegenüber allen Endlichen. Ja, dasselbe ist das absolute Prinzip und hat Funktionen gegenüber dem Endlichen. Einerseits ist es das schlechthin Seiende. Das, was keinen Grund mehr über sich hat, sondern was schlechthin existiert. Und insofern ist es einfach das Sein selbst. So bis das wird es als das Sein bezeichnet. Und es gibt eben daher auch jedem anderen, all dem, was unter ihm ist, das jeweilige Sein auf seiner Stufe, die es dann eben gerade hat. Das ist also das eine, es ist ontologischer Grund. Es gibt das Sein, ist selbst das Sein. Zugleich ist es die höchste Einheit. Da es alles in sich umfasst, alle Vielheit noch einmal in sich einbegreift, ist es selber nur eine Einheit. Wenn es dann noch eine Vielheit gäbe, müssten wir wieder eine Einheit drüber setzen, die die Vielheit in sich, die Zweiheit oder sonst eine Differenzierung in sich umfasst. Und daher gibt es der Vielheit des Endlichen auf allen Stufen die erkennbare Bestimmung, den rationalen Zusammenhang, die nachvollziehbare Relation zwischen den Einzelnen. Also der Zusammenhang macht aus den chaotischen Einzeldaten erst eine erkennbare Form. Und der Grund dafür ist die übergeordnete Einheit. Und auch hier jeweils auf den einzelnen Stufen. Und andererseits aber auch als systematische Verbindung zwischen den Stufen. Also von den Ideen, jetzt einmal, wir haben nur genannt Ideen und materielle Dinge, das ist immer das Problem, wie hängen die zusammen? Sie hängen zusammen durch das Prinzip selbst. Das Prinzip, das allem zugrunde liegt, das vertikal alle Ebenen der Reflexion, man könnte sagen, vom Sinnenchaos bis zu den Magistergene, bis zu den höchsten Ideen, das alles durchdringt. Und dadurch eben auch in einen Zusammenhang der Begründung bringen kann. Das Problem wird bei Platon unter dem Terminus Metaxis angesprochen. Also die Teilhabe. Wie können die Dinge an den Ideen teilhaben? Damit sie überhaupt sind und damit sie auch erkennbar sind. Und das geht eben nur, wenn wir dieses Prinzip voraussetzen, dass alles nicht nur auf derselben Ebene systematisch ordnet, sondern auch als hierarchische Pyramide ordnen. Also einerseits das Sein war die erste Funktion, die zweite Funktion die Erkenntnis. Es liegt als Erkenntnisgrund voraus, eben als Einheit leistet es das. Und drittens ist es ja auch noch der einzige völlig unrelativierbare höchste Wert. Also in praktischer Hinsicht das Prinzip. Und daher muss es auch der höchste Zweck alles menschlichen Handelns sein. Wenn eben mit philosophischem Blick danach gesucht wird, nach diesem höchsten Zweck. Dann kommt man auf dieses Absolute und das hat dann die Gestalt der Idee des Guten. Das ist die dritte Funktion. Ja? Das ist der höchste Zweck für das menschliche Handeln ist, nicht nur für das Handeln der Einzelperson, sondern natürlich auch Maß für das Zusammenleben. Ja? Und damit auch Grund für das Recht. Also die Idee des Guten ist eine dritte Funktion des Absoluten und von ihr sagt Platon in der Politeia im sechsten Buch, dass diese Idee alle andere Wirklichkeit an Hoheit und Macht überragt. Ja? Und dass sie noch jenseits der Wirklichkeit liegt. Ja? Ekena des Usias, sagt er dann. Also wenn das andere eine Wirklichkeit, eine Wesentlichkeit hat, nämlich eine bestimmte Ideengestalt hat, dann geht die Idee des Guten noch einmal über alle Ideen hinaus. Ja? Liegt noch jenseits. Sie können es in der Politeia finden, 509b, das ist eine ganz berühmte Stelle, so quasi der Höhepunkt nicht nur dieses Werkes, sondern vielleicht sogar der ganzen platonischen Philosophie, des platonischen Lebenswerkes. Wo es sehr kurz formuliert ist, aber hier kulminiert alles in dieser Idee des Guten, die noch über der Wirklichkeit von dem steht. Also das ist so ungefähr die Systematik bei Platon, die jetzt herangezogen werden müsste, um eine Orientierung für das menschliche Handeln und für das menschliche Zusammenleben zu gewinnen. Die Menschen können dann am besten sinnvoll handeln und leben, wenn sie Einblick in diesen absoluten Grund haben. Also von dort her müsste er sich ergeben. Und den gewinnen sie, wie wir gesehen haben, dadurch, dass die Seele sich einmal auf sich selbst zurückwendet. Sie muss dieses Geistige erforschen und dann auf die eigenen Voraussetzungen dieses Geistigen draufkommen, muss sie erkennen und muss eine philosophische Voraussetzungsreflexion ansetzen. Von hinten ausgehend die Gründe suchen, wenn die noch endlich sind, immer weiter, bis hinauf zum obersten Grundprinzip. Also in dieser Weise, auf philosophische Weise, über die Ideen und allgemeinen Begriffe hinaus, geht der Weg zum Grundprinzip. Und von dort absteigend lässt sich dann in theoretischer Weise die Systematik der Ideen einsehen und weiters auch die Ordnung des ganzen Kosmos. Weil die Ideen ja auch der Welt zugrunde liegen, das haben sie in Timaios ausgeführt in einem der späten Dialoge von Platon, wo er den Demiurgen schildert, der bei seiner Behandlung des Sinnenmaterials auf die Ideen hinschaut und auf die Einheit hinschaut und von dort her dann eine Ordnung in die Welt hineinbringt. Also das wird durch Abstieg dann vom höchsten Prinzip her theoretisch durchschaut. Der gesamte systematische Zusammenhang des Geistigen und auch der körperlichen Welt, die auch trotzdem vergeistigt ist, deren Ordnungsprinzip als Seele der Welt immer auch mit dabei ist. Und in praktischer Hinsicht führt das dann dazu, dass wir ein sinnvolles Leben führen können. Und das heißt für Platon, dass wir uns einmal über die sinnliche Vereinzelung unseres Leibes hinwegsetzen, dass die uns einmal unwesentlich wird, unwichtig wird, und dass wir uns möglichst der Allgemeinheit widmen, dem Allgemeinen. Und das hat dann verschiedene Gestalten, im engen Bereich zum Beispiel die Freundschaft zwischen den Menschen, dann im weiteren Bereich die Mitwirkung in der Polis, die politische Tätigkeit, auch sinnvolle Gesetze, womöglich eben auch die Gesetzgebung selbst, die ja schon von diesem Prinzip her gerechtfertigt werden müsste. Und dann eben auch noch die Erziehung der Jugend auf dieses Ziel hin und die philosophische Lehrtätigkeit. Also die Erziehung nicht nur der Jugend, sondern auch der Erwachsenen, wie man sagen kann. Also diese Art von Leben ist das eigentlich philosophische Leben. Und das philosophische Leben ist das eigentlich gute Leben, das aus dem Grundprinzip heraus gestaltet wird. Und das Ziel als solches ist für einen philosophischen Menschen, sich selbst möglichst zu vergeistigen. Ja? Zu verallgemeinern. Ne? Das Geistige ist das Allgemeine, das gehört zusammen. Ne? Diese Allgemeinheit immer mehr zu gewinnen, um so dem Gott als solchen immer näher zu kommen. Ja? Sich immer mehr anzunähern an dieses Prinzip. Und den anderen dabei behilflich zu sein, das auch zustande zu bringen. Ja? Aber dazu sind freilich nach Platon nur sehr wenige geeignet. Ja? Nur sehr wenige bringen das überhaupt zustande, eine solche philosophische Lebenshaltung.
Ja? Wäre das dann das philosophische Leben, seinen eigenen Egoismus zu bekämpfen?
Ja. Das ist so quasi die unterste Stufe sogar. Ja? Der Egoismus ist eine sehr ans Materielle gebundene Haltung. Ja? Geht um den eigenen, die sinnliche Lust. Das ist eben, was ich vorher genannt habe, wenn die Seele den Leib beherrscht, um des Leibes willen. Für Platon ist das pervers. Dann ist Zweck und Mittel vertauscht, verkehrt. Also Bekämpfung des Egoismus ist auch das Erste. Das ist auch schon mit eingeschlossen in dieser Rückwendung der Seele aus dem Selbst, aufs Geistige. Dann ist sie nicht mehr an dem Empirischen orientiert, das über die Sinnesorgane erfasst wird. Ja. Also prinzipiell sind nur wenige dazu imstande, diesen Weg einzuschlagen, obwohl jede Seele in sich doch den Verweis auf die eigene Geistigkeit vorfindet. Ja. Eben weil sie konfrontiert ist mit der Vergänglichkeit und Veränderlichkeit des Materiellen. Der Unbeständigkeit des Materiellen. Ja, darum ist sie im Grunde von dort schon immer aufgefordert, sich auf sich selbst zurückzuwenden. Aber es tut nicht jeder. Das wäre dann eben, wenn sie es tut, das Streben nach dem Absoluten oder wie Platon es auch nennt, der philosophische Eros. Ja? Eine Liebe zum Absoluten. Die Sehnsucht nach dem Absoluten. In den platonischen Dialogen, am deutlichsten im Symposion, aber auch sonst in anderen, tritt Sokrates als der personifizierte philosophische Eros auf. Ja? Im Symposion wird er ganz explizit als solcher dargestellt. Ja? Ich kann jetzt nicht genauer darauf eingehen. Aber bei ihm ist es natürlich so, dass er seine Egoismus völlig überwunden hat, ne? Dass er überhaupt die leiblichen Genüsse sehr gering schätzt oder gar verachtet, ne? Obwohl er dazu imstande ist, sie zu genießen. Ne? Und wie er auch geschildert, dass er der Trinkfesteste von allen ist. Ne? Gerade im Symposium ist er der Letzte, der noch steht, alle anderen trinken schon. Ne? Also er kann es schon, aber es kommt ihm nicht darauf an. Ne? Er verwendet es halt, wo es am Platze ist, als Mittel für die Geselligkeit. Ne? Aber er ist dem immer überlegen. Er lässt sich nicht darauf reduzieren. Also das ist das eine, dass er diese leibliche Abhängigkeit distanziert und das kulminiert dann sogar in einer Todessehnsucht, die er demonstriert an seinem Hinrichtungstag. Platon schildert das in Phaidon, im Dialog Phaidon, wo Sokrates am letzten Tag seines Lebens mit Schülern und Freunden diskutiert über die Unsterblichkeit der Seele. Und dabei ihm lehrt, dass Philosophieren sterben lernen ist. Und das dann eben auch ganz gelassen durchführt. Da bringe ich dann den Schülern gleich her und lädt, glaube ich, verhindert sich dann noch und lässt die Freunde zurück. Die stehen jetzt alle um ihn herum und er ist einzig liegen. Das ist so quasi die Umkehrung der Schlussszene des Symposiums, wo er der einzig Aufrechte ist und alle anderen liegen betrunken. Also Philosophieren heißt Sterben lernen in diesem Fall von Platon her, und das heißt, dass die Seele um ihrer selbst willen Distanz zum Körper gewinnt, ne, und um sich selbst sorgt. Während der Körper das ist, was die Sicht auf das Geistige verstellt, und zwar den meisten Menschen. Es kommen eben nur wenige über diese Schwelle hinweg. Aber es geht in Wahrheit nicht um das Wohlbefinden des Körpers, sondern um das wesentliche und dauerhafte Glück der Seele. Das gewinnt sie dadurch, dass sie tugendhaft ist. Wir müssen also jetzt auf die Tugenden eingehen, die Platon für die menschliche Seele, die mit einem Körper verbunden ist, entwickelt. Das sind dann letztlich vier Kardinaltugenden. Wir werden noch genauer darauf zu sprechen kommen. Die Seele hat aber einen Körper, ne? Das ist der Ausgangspunkt, und der Körper ist dadurch, dass er eine Seele hat, eben auch schon ein beseelter Körper. Ne? Ein lebendiger Körper, ein Organismus. Und im Organismus steckt auch schon Seele drinnen. Dann bei Aristoteles noch viel deutlicher herausgearbeitet. Ne? Aber umgekehrt ist die Seele eben auch im gewissen Sinn körperhaft wirksam. Ne? Dadurch, dass sie einen Körper hat, sie ist im Körper tätig, und zwar als Wahrnehmung und als Begehren. Also in theoretischer und in praktischer Weise könnte man sagen, wir haben vorher schon angesprochen, die Wahrnehmung ist schon durch die Seele garantiert, dass wir überhaupt identifizierbare Inhalte gewinnen dadurch, und andererseits agiert die Seele jetzt rein körperlich in ihrer körperlichen Wirksamkeit nach Sinnenlust. Auf das hin, was der Lust entspricht. Und dieses Stadium der Seele, beziehungsweise diese Ebene der Seele, oder das wird auch oft als Seelenteil bezeichnet, nennt Platon eben das Begehren. Oder auf Griechisch das Epithymetikon. Also das, ja, das ist ohnehin nur eine Übersetzung. Begehren. Das ist das Begehren. Das wäre einmal ein Teil der Seele, die noch ganz eng, also der noch ganz eng mit dem Körper verbunden ist. Aber eben die Seele ist Selbstreflexion. Und sie geht in der Weise nicht bloß in den Körper ein, sondern der Körper wird auch noch bewusst. Er wird reflektiert. Und dadurch tritt die Seele nun zugleich in Distanz zum eigenen Körper. Sie ist zwar einerseits drinnen, aber sie geht nicht drin auf jetzt, diese körperlichen Aktivitäten zu haben. Sondern sie erkennt den eigenen Körper dann eben auch als einen Gegenstand unter anderen Gegenständen. Wir haben das am Anfang auch etwas durchgesprochen. Das Wissen ist nicht so eingeschränkt wie mein Körper. Es geht über meinen Körper hinaus, und ich weiß auch die Umwelt. Ich weiß mich als Gegenstand unter Gegenständen, und ich weiß mich als eigene Person unter anderen Personen. Also ich weiß mich in diesem größeren Zusammenhang.
Entschuldigung, ja? Gibt es da nicht ein Problem der Örtlichkeit der Seele? Wo befindet sich die Seele, wenn sie dem Leib entfleucht?
Ja, ja.
Das war ja bei Phaidon, ne? das ja. Thema dabei.
Ja, ja.
Was ist dann? Sie ja. ist, aber
da würde wo? Platon abwinden. Die Seele hat keinen Ort in dem Sinne. Natürlich ist sie im Körper, aber das ist nicht ihre wesentliche Bestimmung, dass sie im Körper ist. Sondern die wesentliche Bestimmung ist,
dass sie darüber hinausgeht. Ja.
Und dass sie möglichst so gelebt hat, dass sie in den Körper nicht mehr zurück muss. Mhm. Also nach dreimaligem philosophischen Leben braucht die Seele nicht mehr wieder in einen anderen Körper hinein. Da kann sie zu den nicht untersehnigen übergeben. Erst dieses Seelenwanderungslehre bei Platon, die allerdings so metaphorisch mythisch bringt, um zu zeigen, dass letztlich die Seele sich ganz vom Körper lösen soll. Die totale Vergeistigung sollte. Also die Seele, die sich schon distanziert vom eigenen Körper, jetzt kann man auch sagen unmittelbar, nicht? Einfach in dem Sinn über ihn hinausgeht, über ihn hinaus weiß und wirkt, die Seele hat jetzt auch schon allgemeinere und einheitlichere Ziele als bloß die unmittelbar zufällig auftretenden Antriebe des Körpers. Die hat schon größere Ansprüche, mit denen sie dann den anderen Personen und auch der Natur entgegentritt. Und die Erkenntnisweise dieser Art von Seele ist immer noch im empirischen verankert. Es ist die Meinung, die sich eben an die einzelnen Gegenstände der Erfahrung wendet. Die Meinung, die Doxa bei Platon, eine untergeordnete Art von Erkenntnis, aber immerhin schon mehr als die bloße Wahrnehmung. Man könnte auch sagen, das ist die Erfahrung. Und das Streben, das mit dieser Ebene der Seele verbunden ist, ist eben die Selbsterhebung über die anderen und die Suche des eigenen Vorteils. Oder man könnte auch sagen, der Egoismus. Dieser Antrieb, egoistische Antrieb, für den tätig zu werden, ist jetzt die nächste Fähigkeit der Seele. Das ist für Platon das Mutartige oder das Ehrliebende auch. Das es geht um die eigene Person, die über den anderen thront, die sich ehren lässt von anderen, die Anerkennung will von anderen und die sich dafür auch einsetzt. Das Mutartige in der Seele oder das Thymoeides, also das Mutähnliche, so in einer Übersetzung. Auf der nächsten Reflexionsebene übersteigt die Seele allerdings dann schon alles Materielle. Da wendet sie sich dann schon sich selbst zu. Und also das Wissen jetzt von all diesen veränderlichen, untergeordneten Inhalten der Erfahrung, die sinnlich und empirisch vorhanden sind, das Wissen davon ist jetzt ein rein geistiges. Wie ich vorher gesagt habe, diese Selbstreflexion. Und auf dieser Ebene ist das Ziel der Seele nur mehr geistig. Sie möchte die geistigen Inhalte erfassen, die Ideen, sie möchte Wahrheit und wahre Erkenntnis erreichen. Und das ist dann das eigentliche Wesen der Seele, das logische Wesen, also die Seele als Logistikon. Das ist also das Logosartige in der Seele. Logos ist ja ein sehr umfassender Terminus, er meint das Wort und die Rede und auch das Denken selber, also alle möglichen geistigen Zusammenhänge sind im Terminus Logos enthalten. Also das ist das Logosartige, das Logistikon. Und diesen drei Seelenteilen spricht Platon nun jeweils eine spezifische Tugend zu. Eine, man könnte auch sagen, eine wesentliche Vollkommenheit, was also mit dieser Aktivität, mit diesem Vermögen wirklich getan werden soll, wie es eingesetzt werden soll. Die erste Tugend ist die, dass die Seele eben den Körper und seine Genusssucht beherrscht. Also dass sie den Körper nicht einfach sich gehen lässt, körperlich, sondern ihn einschränkt, ihn distanziert, ihn zügelt und sich eben nicht von den Versprechungen des Körpers und der sinnlichen Lust verführen lässt. Platon nennt diese Tugend die Besonnenheit und auch die Selbstbeherrschung. Sophos Mine. Und diese Tugend ist im Grunde genommen nur die Unterordnung des Niedrigeren unter das Höhere. Es wird beherrscht, es muss sich beherrschen lassen, das kommt ihm wesentlich zu. Die zweite Tugend ist dann eben nicht in dieser Negativität zu sehen, also negativ die Seele gegenüber dem Leib, ihn zügelt und einschränkt, sondern ist jetzt positiv zu sehen als Einsatz von Körper und Seele auf wertvoll erscheinende Ziele hin. Das positive Einsatz für etwas, gegenüber allen Hindernissen, die sich dem in den Weg stellen mögen. Also irgendwelche Nachteile oder aber auch kurzfristige Verlockungen, die nicht ins Programm hineinpassen. Die werden distanziert, es geht um ein bestimmtes Ziel. Damit verliert dieses andere, was da ablenkt, an Bedeutung. Also das ist eine Tatkraft der Person, die sich weder durchs Negative abschrecken lässt, durch irgendwelche Mühe, Anstrengung, durch Schmerzen, durch Gefahren, noch auch sich durch irgendwelche unpassenden Genüsse ablenken lässt, von ihrem Weg auf das Ziel. Also man könnte auch sagen, eine Tatkraft, die die Begrenztheit der eigenen Person geradezu rücksichtslos einsetzt, sich ihrer bedient, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, um einen Zweck zu realisieren. Die Person wird Mittel. Darum ist es nicht so wichtig, ob sie Schmerzen und Mühe erleidet oder nicht, ob sie auf gewisse Lust verzichten muss oder nicht. Das ist zweitrangig. Wichtig ist das Ziel. Die Person selber ist nur das Mittel dazu. Und diese Tugend nennt Platon die Tapferkeit. Andrea. Sagen wir mal, die zwei Tugenden, die mit den Seelenteilen verbunden sind, die noch einen direkten Körperbezug haben. Aber eben deswegen, weil sie jetzt so in der Weise körperlich verankert sind, können diese beiden Seelenteile auch völlig in die Irre gehen. Weil sie eben nicht das rechte Wissen haben, woraufhin sie gehen sollen. Oder woraufhin sie sich selber beherrschen sollen. Daher bedarf es einer dritten Tugend und das ist die Weisheit. Die Sophia. Und auch vorne ist es mit dem stärker praktischen Aspekt. Aber die Weisheit prinzipiell und mit der Weisheit gelingt es der denkenden Seele eben, die Idee des Guten zu schauen. Die Weisheit führt ihn auch bis zum Grundprinzip. Und damit auch die ganze Ordnung des Kosmos zu begreifen und dieses Begreifen praktisch fruchtbar zu machen für das Leben. Also einzuordnen in diesen Kosmos. Das heißt, die Seele unterwirft hier von diesem absoluten Maß her ihre verschiedenen Teile dem Göttlichen. Das Maß setzt den Zusammenhang und die Ordnung der Seelenteile in Kraft. Und die Seele gewinnt dadurch eine harmonische Einheit in sich. Sie zerfällt nicht in verschiedene einzelne Komponenten und Vermögen und Bestrebungen. Die bekämpfen sich nicht gegenseitig, sondern sie arbeiten harmonisch zusammen, auf dasselbe Ziel hin. Soweit das eben überhaupt für Menschen möglich ist, kommt immer wieder die Andeutung der Platon hinein. Und dieser Einklang jetzt der Seele mit sich selbst, ne, diese Übereinstimmung, diese Harmonie der Seele mit sich selbst, also die beiden körperbezogenen Teile durch den geistigen Teil geordnet und gelenkt werden, diese Gesamtharmonie der Seele nennt Platon nun als vierte Tugend die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist nicht eine einzelne Tätigkeit, einen einzelnen Teil zuzuschreiben, sondern es ist die Ordnung des Ganzen, das in sich zusammenpasst.
Der Hirschberger hat es in seinem Buch als Besonnenheit dargestellt.
Nein, die Besonnenheit ist das andere, das Einzelne. Die Besonnenheit passt in gewissen Sinn, auch bei Platon nochmal, für das Ganze insofern, als die beiden unteren Teile ja dem obersten unterworfen sind, Seelenteil. In gewissen Sinn der oberste Seelenteil noch einmal der Idee des Guten unterworfen. Insofern alles dem Höchsten unterworfen ist, könnte man es auch besonders. Aber es führt, glaube ich, jetzt nur zu Verwirrung, wenn man die Besonnenheit jetzt zugleich auch als Gerechtigkeit hat. Also das sind die vier Kardinaltugenden bei Platon und von dort gehen wir jetzt zum Stadium. Danke für euch.